durch von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören als Predigtext auf das alte Evangelium für den heutigen letzten Tag des Jahres aus Lukas 12. Dort sagte Herr Jesus: Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Herr Jesus, das ist dein Wort für uns heute Abend. Öffne unsere Herzen und Sinne und Ohren, dass wir recht hören können, wie Jünger hören. Amen. Liebe Gemeinde, es geht heute Abend ums Warten. Wir warten nicht mehr aufs Christkind, das ist inzwischen gekommen. Wir warten auch nicht mehr auf einen Impfstoff gegen Covid-19, der ist inzwischen da und hat prompt zum ersten Mal eine Hensoldthürer Diakonisse auf die Titelseite der Nürnberger Nachrichten katapultiert. Warten, das ist in unserer Kultur nicht sehr beliebt. Da mögen andere Kulturen anders sein, aber in Deutschland. Und jetzt kommt Jesus und sagt: Selig, glücklich sind die, die warten können. Eine, wie ich finde, sehr seltsame Seligsprechung. Jesus, wie hast du das gemeint? Zunächst einmal geht es nicht um jedes Warten, also zum Beispiel das Warten auf den verspäteten Zug, weil der mal wieder seinen Fahrplan nicht eingehalten hat, oder für die anderen das Warten im morgendlichen Stau auf der Autobahn nach Nürnberg, auch wenn in solchen Situationen sicher die klar im Vorteil sind, die das Nichtvermeidliche mit Geduld tragen können. Aber wenn Jesus vom Warten redet, meint er doch etwas anderes. Das Warten nämlich auf sein Kommen, auf sein Wiederkommen. Er spricht hier vom Menschensohn. Das ist ja Jesus selbst als göttlicher Herrscher. So wie ihn der Prophet Daniel angekündigt hat, der wird kommen mit den Wolken des Himmels. Also aus der Welt Gottes. Nicht mehr als niedliches Kind in der Krippe, leicht zu übersehen und zu unterschätzen. Er wird kommen, um einen Strich unter die Weltgeschichte zu ziehen. Nicht nur, um einen harmlosen Jahresrückblick zu inszenieren mit ein paar Bildern der letzten 12 Monate, sondern um Gericht zu halten. Jesus blickt in diesem Wort an seine Jünger, also voraus auf seine Wiederkunft am Ende der Zeiten. Dann werden alle dunklen Mächte endgültig entmachtet. Dann ist der Spielraum, den das Böse oder besser der Böse in dieser Welt noch hat, dann ist er zu Ende. Dann werden vor Jesus alle ihre Knie beugen, die im Himmel sind und auf Erden und unter der Erde. Ja, das wünsche ich mir manchmal. Wenn ich lese, dass eine chinesische Bloggerin zu einer 4-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde, weil sie kritisch über die Ausbreitung des Coronavirus dieser Millionenmetropole Wuhan berichtet hat. Wenn ich höre, dass Boko Haram im Norden Nigerias Dörfer niederbrennt, Kinder entführt und Christen massakriert, dann wünsche ich mir das manchmal, dass Jesus eingreift, endlich dazwischenhaut, seiner Gerechtigkeit endgültig Geltung verschafft. Und manchmal wünsche ich mir das auch in den Kleinigkeiten, die uns in Deutschland bedrängen, dass er endlich sein Wort durchsetzt, wenn es mal wieder lächerlich gemacht wird. Etwa wenn im Namen der Toleranz alles, was den eigenen Maßstäben entgegensteht, zur Phobie erklärt wird. Ist ja im Moment jeder hochgefährdet mit einer Phobie, wenn es dem Mainstream gerade nicht passt, dann ist man islamophob oder homophob oder was auch immer gerade an meine Krankheit einen unterstellt wird. Aber so sehr ich mich das auch wünsche, Jesus schaut mich freundlich an und sagt, selig sind alle, die warten können. Also ich kann nicht gut warten. Und wenn ich es richtig sehe, leben wir in einer Zeit, in der das eigentlich auch gar nicht mehr gebraucht wird. Wir leben in einer Zeit, in der alles jetzt sofort schnell erreichbar sein muss. Just in time ist das Motto nicht nur der Logistik. Jetzt, wenn sie gebraucht werden, dann kommen die Waren ins Haus. Nicht wartend in irgendeinem Lager, das ist viel zu teuer. Just in time, das ist auch unser Lebensmotto. I like Genuss sofort. Ich weiß nicht, die über 35-Jährigen erinnern sich noch. Ja, das war mal das Motto einer Kaffeerösterei in Deutschland. I like Genuss sofort, jetzt. Und mit unseren mobilen Telefonen und Computern sind wir immer und überall erreichbar, jetzt. Wartezeiten sind nicht mehr vorgesehen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, sorry, auf mich müsst ihr warten. Das klingt in unseren aktuellen Ohren fast wie eine Beleidigung. Also, wer sind wir denn, dass wir jetzt auch noch warten müssen? Vielleicht ist das sogar eine gute Frage. Wer sind wir denn, dass er uns warten lässt? Oder andersrum, wer ist er, dass wir auf ihn warten sollen? Jesus macht die Verhältnisse deutlich, fast ein bisschen ruppig. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Also die Verhältnisse, die Rollen sind klar verteilt. Er ist der Herr und wir sind Knechte. Und wenn er der Herr ist, dann bestimmt er den Zeitplan, den Zeitpunkt seines Kommens und nicht wir. Dann gilt sein Plan und nicht meiner. Dann habe ich mich nach ihm zu richten und nicht er nach mir. Ich weiß nicht, ob das für Sie eine bittere Pille ist. Wir haben uns ja doch irgendwie dran gewöhnt, dass uns unsere Wünsche von den Augen abgelesen wurden. Das fängt im Kindesalter an und es endet auch nicht mit der Eheschließung. Schließlich heirate ich ja, um glücklich zu werden. Und wer ist dafür zuständig? Mein Ehepartner, na klar, der ist dafür zuständig, dass ich glücklich werde, deswegen heirate ich ja. Der muss mich glücklich machen. Und wenn nicht, dann gehe ich und suche mir einen anderen. Vielleicht sind auch manche ins Mutterhaus eingetreten, um glücklich zu werden. Da gibt es ja viele andere Schwestern, die dafür zuständig sind, dass es mir gut geht und ich glücklich werde. Und in diese Kategorie fällt dann auch Gott rein. Er ist mein Glücklichmacher. So heißt es sogar in einem der sogenannten Anbetungslieder. Er ist mein Glücklichmacher. Also sein Job ist es, mich glücklich zu machen. Nun kann das ja auch sein, dass ich im Glauben ein Glück habe, das es sonst auf dieser Welt nicht gibt. Dass ich in meiner Ehe glücklich bin. Ja, das soll tatsächlich vorkommen. Aber Gott ist nicht in erster Linie dazu da, mich glücklich zu machen. Und mein Ehepartner wäre damit überfordert, wenn er für mein Glück verantwortlich wäre. Und das gilt dann auch fürs Miteinander in der Schwesternschaft. Jesus ist zuallererst mein Herr und ich bin sein Knecht. Er bestimmt, wann er kommt und er bestimmt auch, wann er mich aus dieser Welt abberuft. Menschlich gesehen sagen wir manchmal zu früh. Was hätten wir noch alles miteinander tun wollen? Ich kann den Schmerz darüber nachempfinden und ich denke es auch ab und zu. Zu früh. Aber nach wessen Zeitplan messe ich da eigentlich? Doch wieder nach meinen Plänen. Könnte ich vielleicht auch einmal andersrum denken und nicht sagen zu früh verstorben, sondern früh vollendet? Wenn Jesus als der Herr den Zeitplan bestimmt, dann habe ich diesen Plan nicht im Griff. Dann kann ich nicht berechnen, eben jetzt, wann er denn wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Und darum sind alle Berechnungen des Weltendes Quatsch. Berühmte Leute haben es versucht. Luther oder Bengel, die Zeugen Jehovas, Isaac Newton, Nostradamus. Und ganz ehrlich, ob Jesus 2021 wiederkommt, das Weltende also kurz bevorsteht, es könnte gut sein. Und es würde mich auch nicht wundern. Aber es könnte auch sein, dass es noch ein bisschen dauert. Das regelt der Chef der Welt, ohne mich vorher um Rat zu fragen. Und das heißt für mich umgekehrt, warten und nicht rechnen. Aber damit uns wenigstens die Dimensionen des Wartens klar werden, gibt uns die Bibel einige Stützen fürs Warten mit auf den Weg. Die erste ist eine Beobachtung. Zwischen den prophetischen Ankündigungen der Geburt eines himmlischen Retters, wir haben am Heiligen Abend in der Christfestwoche aus Micha 5 eine davon gehört, also zwischen dieser Ankündigung und der Erfüllung der Geburt in Bethlehem liegen rund 700 Jahre. So lange haben die Gläubigen des Alten Bundes warten müssen. Das lehrt Geduld. Und ganz ähnlich sagt Jesus in unserem Predigtwort, dass er erst in der zweiten oder in der dritten Nachtwache kommt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Nacht durchgewacht haben, vielleicht an einem Kranken- oder Sterbebett. So nach meiner Erfahrung, die erste Zeit kriegt man ganz gut hin. Das verläuft so irgendwie ganz gut. Aber wenn es dann auf den frühen Morgen zugeht, so um 2 Uhr rum, da liegt nämlich in biblischen Zeiten auch so der Wechsel von der zweiten zur dritten Nachtwache, dann wird das Warten und Wachen schon schwer. Und so bereitet uns Jesus darauf vor, dass auch unser Warten manchmal anstrengend sein kann. Dass sein Wiederkommen nicht gleich um die Ecke liegt, sondern dass wir einen langen Atem brauchen. Eine weitere Stütze fürs Warten ist ein Wort Gottes aus Psalm 90. Da steht, 1000 Jahre sind vor dir, Gott, wie ein Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Der Apostel Petrus nimmt das auf und er schreibt in seinem zweiten Brief, im Blick auf das Kommen von Jesus, eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Und da spürt man, diese Dimensionen Gottes, die sind einfach anders als meine. Jede Berechnung, jeder Versuch, das irgendwie vorauszuplanen, ist einfach Quatsch. Er kommt dann, wenn er es für richtig hält und nicht, wann ich es mir wünsche. Auch wenn es mir manchmal dringend ist. Und um uns das nochmal klar zu machen, vergleicht sich Jesus sogar mit einem Dieb. Das ist ja ein bisschen unanständiges Beispiel, dass Jesus sich nun ausgerechnet mit einem Dieb vergleicht. Aber er meint, das leuchtet uns ein. Dass ein Dieb ja auch nicht nach einem vorgeplanten, von mir als Hausbesitzer vorgeplanten Termin kommt. Dann bräuchte ich das ja gar nicht erst versuchen. Ich weiß nicht genau, ob jetzt Menschen hier sind, die das schon mal leidvoll in ihrem Leben erlebt haben. Im Geschäft, in der Praxis, zu Hause. Dass Diebe unangemeldet gekommen sind. Wenn wir also nun auf Jesu Wiederkommen warten müssen, wie stellt sich Jesus dann die Wartezeit vor? Er spricht hier in Lukas 12 vom Wachen. Da sind Knechte, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten und dabei wach bleiben, aufmerksam, damit sie ihm bei der Rückkehr sofort dienen können. Nun meint Jesus mit diesem Vergleich sicher nicht, dass wir jahrelang ohne Schlaf auskommen sollen. Also ich hatte mal eine Mitstudentin, da war ich so Anfang 20, da war die zweite Hälfte 70. Die studierte nochmal Theologie und wollte promovieren. Die ging morgens um 2 ins Bett und stand um 4 wieder auf. Also das, irgendwie ging das. Also fragen Sie mich nicht, wie. Die konnte das aushalten. Und die hat das dann auch noch. Die war dann später Professorin einer Hochschule in Indonesien. Also ich glaube nicht, dass Jesus meint, verzichtet auf euren biologisch-körperlich notwendigen Schlaf. Ich glaube sogar im Gegenteil. Wer weiß, dass er die Welt nicht selbst im Griff hat. Wer also um einen Herrn weiß, der das letzte Wort hat, der kann dann sogar etwas besser schlafen, als die, die alles alleine aushalten müssen. Wenn Jesus aber trotzdem vom Wachen spricht, dann meint er damit einen Zustand der Erwartung. Wer wacht, rechnet mit dem Kommen dessen, auf den er wartet. Wer keine Lust mehr hat, wer nicht mehr mit dem Kommen des Erwarteten rechnet, der geht ins Bett. Mir reicht's, heute kommt er sowieso nicht mehr. Wir Christen sind also Menschen, die noch etwas erwarten. Oder besser, die noch jemanden erwarten. Wir glauben also nicht, dass diese Welt alles ist. Dass die Zerrissenheit bis Ultimo so weitergeht. Ja, wir haben noch eine Hoffnung. Nicht auf uns selbst und unsere Fähigkeiten. Die helfen ein bisschen weiter, aber sie ändern am Grundproblem der Welt nichts. Das löst sich erst auf, wenn Jesus wiederkommt und eine neue Welt aufrichtet. Dann haben Krieg und Terror, Angst und Verfolgung, Hunger, Seuchen und Tod ein Ende. Dann wird wirklich Frieden sein. Zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Umwelt, weil dann Friede ist zwischen Gott und Mensch. Dafür ist Jesus in die Welt gekommen, beim ersten Mal nach Bethlehem, um diesen Frieden zu stiften, zwischen Gott und Mensch. Er ist unser Friede. Damit fängt es an. Und darum warten wir sehnsüchtig auf sein zweites Kommen, damit der Rest dann auch noch verwirklicht ist. Wer wach ist, hat also noch Hunger, noch eine Sehnsucht. Nur wer satt und zufrieden ist, der schläft problemlos ein. Und dazu ein Lied von Manfred Siebald.
Unsere Süden, unsere Nord.
Warten. Warten heißt also nicht einfach abwarten und Tee trinken, so als wenn es egal ist, was kommt. Warten und wachen, das ist etwas Bereitseines, etwas innerlich und äußerlich Bereites. Und so gehen wir erwartungsvoll ins neue Jahr. Wir sind gespannt, was Jesus mit uns vorhat, wie er uns führt und ob er wohl bald wiederkommt. Dabei ist es uns nicht egal, wie es in dieser vergehenden Welt aussieht. Ja, wir setzen uns mit unseren bescheidenen Möglichkeiten ein, um Gutes zu tun. Aber weil wir wissen, dass das Beste noch kommt, müssen wir nicht versuchen, das Beste mit Gewalt herzustellen. Und dann hat auch das relativ Gute seinen Platz, das Vorläufige. Und es hält uns zugleich die Sehnsucht nach einem endgültig Guten wach. So lernen wir zu warten. Vielleicht so, wie es ein Bauer tat, von dem ich las. Er lebte in Korntal. Manche kennen das, eine Gemeindegründung frommer Leute aus Württemberg im 19. Jahrhundert. Dieser Bauer war Bibelleser und er gehörte zu denen, die auf Jesus warteten. Und während der Wartezeit verwandelten sie die öde Brache da in der Nähe von Stuttgart in brauchbares Ackerland. Und von diesem einen Bauern wird nun erzählt von einer etwas ungewöhnlichen Eigenart. Immer wenn er zur Arbeit auf dem Feld war, nahm er seinen Sonntagsanzug mit. Weiß nicht, ob Sie sowas haben. Also der hatte einen Sonntagsanzug, nahm ihn immer mit und er legte ihn im Osten des Feldes ab. Warum? Wenn Jesus wiederkommt, so seine Begründung, dann kommt er vom Morgen her, vom Licht der Morgensonne von Osten her und dann habe ich keine Zeit mehr nach Hause zu laufen, um mich festlich anzuziehen. Aber in meinen dreckigen Arbeitsklamotten wollte er doch seinem Herrn und Heiland Jesus nicht begegnen. Sollten wir Dreck am Stecken haben, dann hört den Trost Jesu. Er, der Herr, der hoheitsvolle Menschensohn, wird sich die Schürze umbinden und uns dienen. Wie seinen Jüngern bei der Fußwaschung, wie am Kreuz auf Golgatha. Er wird uns von allem Schmutz befreien und dann dürfen wir mit ihm feiern. Nicht nur am Silvesterabend, sondern in der Ewigkeit. Dafür lohnt sich das Warten. Amen. Ich bete.